den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und nun zum heutigen Zeitungsartikel.
Seit dem 1. August sendet Auf den Tag genau nicht mehr Artikel aus Berliner, sondern aus Hamburger Tageszeitungen. Aber gelegentlich lassen wir bei dieser Verabredung auch 5 Grade sein. So wenig nämlich Harburg, siehe der Text von gestern, und vollumfänglich auch Bergedorf, Spoiler, der Text von morgen, 1924 zu Hamburg gehörten, galt das auch für Wandsbek, dessen traditionsreiche Zeitung, der Wandsbeker Bote, sich damals im Untertitel nicht von ungefähr Stormannsche Nachrichten nannte. Der Leitartikel am 8. August 1924 blickte indes weit über holsteinische wie hanseatische Kreis respektive Stadtgrenzen hinaus in die britische Hauptstadt London, wo seit dem 16. Juli mal wieder über die deutschen Reparationszahlungen an die Siegermächte gerungen wurde. Über den seinerzeitigen Stand der Verhandlungen auf dem Weg zu dem nach dem amerikanischen Vizepräsidenten benannten Dawes Plan informiert uns Frank Riede.
Der Stand der Verhandlungen in London. Die erste Schwierigkeit, die das Eintreten der deutschen Abordnung in die Verhandlungen der Londoner Konferenz mit sich brachte, ist rasch überwunden worden. Die deutschen Vertreter kamen in einen bis dahin geschlossenen Kreis, der sich nur ungern zu einer Revision seiner Beschlüsse bequemte. Nach zweitägigem Verweilen in London hatte die deutsche Vertretung erreicht, dass sie nicht mehr als Fremdkörper empfunden wurde, sondern dass man willig und ehrlich den Verhandlungsfaden mit ihr aufnahm. Die englische und sogar die französische Presse erkennen an, dass die Forderungen der Deutschen das bisherige Ergebnis der Konferenz nicht in Frage stellen, sondern durchweg besprechbar sind und die Aussicht auf eine Verständigung eröffnen. Soweit es sich dabei um mehr technische Fragen handelt, werden sie in den Unterausschüssen beraten, die man durch die Hinzuziehung von deutschen Vertretern ergänzt hat. Hier ist alles gut im Gange und verspricht einen reibungslosen Verlauf der Beratung. Das Hauptgewicht der Beratungen liegt allerdings im Rate der sogenannten Großen 14, in dem Deutschland durch 2 Hauptbevollmächtigte vertreten ist. Hier sollen die politischen Hauptfragen ihre Erledigung finden. Während man in den Unterausschüssen über den Schlusstermin der wirtschaftlichen Räumung, über die Amnestiefrage und technische Einzelheiten berät, soll das Forum des Großen Rates über die Strafenfrage, über die Aufhebung der Eisenbahnregie und über die militärische Räumung entscheiden. Ferner sind ihm die wichtigen Fragen der Sachlieferungen und des Transfers, das heißt der Banküberweisungen, vorbehalten. Soweit diese letzten Punkte in Frage kommen, vertritt die deutsche Abordnung die Bestimmungen des Gutachtens, die von dem 3. Konferenzausschuss bedenklicherweise erweitert worden sind. Sie wehrt sich gegen das unbeschränkte Recht der anderen auf die Beanspruchung deutscher Sachlieferungen und gegen die willkürliche Handhabung der Barüberweisungen, die nach dem Gutachten ruhen sollen, wenn sie der deutschen Währung gefährlich zu werden drohen. In der Strafenfrage wünscht die deutsche Vertretung vor allem eine ganz einwandfreie Bestimmung des Begriffes der böswilligen Verfehlungen, damit man uns nicht wieder einen Strick drehen kann, wie das Poincaré mit dem Ruhreinbruch bei einem ganz geringfügigen Zurückbleiben der deutschen Leistungen getan hat. In der Frage der Eisenbahnregie fordert die deutsche Delegation, dass reiner Tisch gemacht wird und dass alle französischen und belgischen Elemente aus dem deutschen Bahnbetrieb verschwinden. In allen diesen Punkten konnte man schon nach dem Stande der gestrigen Verhandlungen mit einer Einigung rechnen. Nur die Frage der militärischen Räumung war noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Es war in den beiden ersten Verhandlungstagen überhaupt noch nicht berührt worden. Seit gestern wird es in den Kreisen der Nächstbeteiligten besprochen, und man wird sich dabei sicher über das eine klar geworden sein, dass hier starke Gegensätze auszugleichen sind. Die Franzosen wollen räumen und sie sind wahrscheinlich auch für eine gewisse Abkürzung des Verfahrens zu gewinnen, wenn ihnen Zugeständnisse auf anderen Gebieten gemacht werden. Dabei sollen sie sich wohl in erster Linie an deutschen Sachlieferungen sowie an einem Handelsvertrag schadlos halten, der die gegenwärtigen außerordentlich großen Vergünstigungen für die Einfuhr aus Elsaß-Lothringen aufrechterhält. Die französische Luxusindustrie, der französische Weinbau und die lothringische Schwerindustrie wünschen nichts sehnlicher als die Aufrechterhaltung des jetzigen Zustandes, das heißt der freien Einfuhr. Hier sind die Grenzen der deutschen Zugeständnisse natürlich sehr eng gezogen. Man hält trotzdem an der Hoffnung fest, dass man sich auch in der Räumungsfrage verständigen wird. Dabei weiß man auf der Gegenseite sehr wohl, dass ohne eine solche Verständigung die deutsche Unterschrift unter das Protokoll nicht zu haben ist. Deutsch-französische Höflichkeitsbesuche. Der Reichskanzler und Außenminister Stresemann haben gestern Herriot in dessen Hotel einen Höflichkeitsbesuch abgestattet, der von Herriot im Ritz-Hotel erwidert wurde. Der Rat der 14 trat gestern zweimal zu Beratungen zusammen. Ebenso tagten auch die verschiedenen Ausschüsse der Konferenz zusammen mit den deutschen Vertretern. Einzelheiten über die Ergebnisse wurden nicht bekannt gegeben. Es verlautet nur, dass man auf allen Seiten optimistisch über den weiteren Verlauf der Konferenz gestimmt ist, obwohl im gleichen Atemzuge angedeutet wird, dass, Zitat, eine Räumung des Ruhrgebietes vor Ende dieses Jahres nicht werde erreicht werden können, Zitat Ende. Und auch dann nur etappenweise gegen besondere deutsche Zugeständnisse bei den Sachlieferungen. Der Daily Telegraph glaubt, Einzelheiten aus der deutschen Denkschrift mitteilen zu können. Danach haben unter anderem die Deutschen die Forderungen, dass die Ablieferungen über die im Versailler Vertrag genannten Daten hinaus fortgesetzt werden sollten und dass die deutsche Regierung in gewissen, ausdrücklich bestimmten Fällen anstelle der in Verzug geratenen Lieferanten die Garantie übernehmen müsse, abgelehnt. Reuter erfährt aus verlässlicher Quelle, die Sachverständigen, die über den Bericht des zweiten Ausschusses berieten, erreichten heute ein volles Übereinkommen. Der dritte Ausschuss wird, wie man erwartet, seine Arbeiten morgen früh abschließen. Es verlautet, dass jetzt der Davis-Bericht 10 Tage früher wirksam werden könne, als ursprünglich beabsichtigt gewesen sei, nämlich am 5. Oktober statt am 15. Oktober. Dies sei ein Ergebnis der dringenden Vorstellung der deutschen Abordnung, dass der Davis-Plan zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Wirksamkeit trete.
Das war's von den Verhandlungen in London. A long and winding road. Aber come together, then all you need is love. In diesem Sinne, bis morgen. There comes the sun.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.